Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Steffen Brack und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak.
Und es geht wieder weiter im Buch der Offenbarung. Unsere Aufmerksamkeit gilt weiterhin dem 7. Kapitel. Ich freue mich, dass Sie zuhören. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unserer Sendereihe Durch die Bibel. In der letzten Sendung haben wir festgestellt, mit dem 7. Kapitel beginnt im Buch der Offenbarung ein neuer Abschnitt. Die Kapitel davor, also die Kapitel 4, 5 und 6, bilden eine Einheit. Dort beschreibt Johannes, wie Jesus ihm in Visionen Einblick gewährt an einem Ort, der uns Menschen normalerweise verborgen ist, nämlich dem Ort der Gegenwart Gottes, die himmlische Wirklichkeit. Dort erblickt Johannes einen riesigen Thron und einen, der darauf Platz genommen hat. Von diesem Thron aus und von der Person, die darauf sitzt, erstrahlt eine schier überwältigende Herrlichkeit. Und die Zeichen unbezwingbarer Macht umgeben den Thron und die Gestalt. Es ist der allmächtige Gott selbst, den Johannes hier zu Gesicht bekommt. Und der Thron Gottes ist umgeben von himmlischen Wesen, von 24 Ältesten, die auf 24 Thronen Platz genommen haben, und von zahllosen Engeln. Neben den Allmächtigen tritt eine zweite Gestalt, die ebenso verehrt und angebetet wird, ein Lamm. Johannes sieht dem Lamm an, dass es geschlachtet wurde. Es hat sein Leben gegeben als Opferlamm. Das ist ein eindeutiger Hinweis auf dessen Identität. Jesus ist es, den Johannes hier erblickt. Jesus in der Gestalt eines Lammes. Und auch wenn das Lamm mit den Zeichen vollkommener Machtfülle ausgestattet ist, sieben Hörner trägt es und sieben Augen zählt Johannes, trotz dieser Machtfülle liegt der Schwerpunkt hier ganz klar auf der Tatsache, dass das Lamm geschlachtet wurde. Jesus gab sein Leben als Opfer. Damit kaufte er Menschen frei aus ihrer Gottesferne, aus ihrer Trennung von Gott. Und wegen dieser Tat wird Jesus, der Gottessohn, ebenso angebetet wie Gott der Allmächtige, Gott der Vater. Doch nicht nur die Verehrung und Anbetung durch die gesamte Schöpfung steht Jesus zu. Weil er sein Leben als Opfer für die Sünden der Welt hingegeben hat, wurde er auch von seinem Vater, dem Allmächtigen, eingesetzt zum höchsten Herrn über das gesamte Universum. Diese Machteinsetzung des Lammes, Jesus, wird im 5. Kapitel durch ein Buch dargestellt. Und nur Jesus ist würdig, dieses Buch zu empfangen und damit als der neue Machthaber über Himmel und Erde eingesetzt zu werden. Und im 6. Kapitel schildert Johannes, was Jesus ihm im Anschluss daran offenbart, nämlich wie das Lamm Jesus nun nach seinem Herrschaftsantritt seine Macht über die sichtbare und die unsichtbare Welt ausübt. Dazu öffnet Jesus ein Siegel des empfangenen Buches nach dem anderen, und Johannes sieht darauf hin, wie ein Unheil nach dem anderen über die Erde kommt. Angefangen vom Auftreten des Antichristen bis hin zu dem Zeitpunkt, an dem Himmel und Erde vergehen und das Gericht Gottes über jeden einzelnen Menschen unmittelbar bevorsteht. Das beinhalten die ersten sechs Siegel, die Jesus bereits geöffnet hat. Nur das siebte Siegel steht noch aus. Diese Schau von den ersten sechs Siegeln umfasst also bereits die gesamte letzte Zeit, die Endzeit, die spätestens mit der Himmelfahrt von Jesus begonnen hatte. Nur der letzte Akt steht noch aus, Gottes Gericht über die gesamte Menschheit und die Erschaffung eines neuen Himmels und einer neuen Erde. Hier setzt nun das Kapitel 7 ein, von dem wir uns bereits die Verse 1 bis 3 genauer angesehen haben. Wie wir hörten, führt uns das Kapitel 7 zeitlich wieder zurück an den Beginn der Endzeit. Denn die vier Engel, die Johannes in dieser weiteren Vision erblickt, sollen die Gerichte Gottes über die Welt noch zurückhalten. Und das sind offensichtlich jene Gerichte, die Johannes nach dem Bericht in Kapitel 6 bereits geschaut hat. Also die Gerichte der Endzeit, die Siegel für Siegel über die Welt kamen. In Kapitel 7 hören wir also, was Gott noch tun will, bevor seine Gerichte in der Endzeit über die Menschheit kommen. Und was das ist, wird schnell deutlich. Ein weiterer Engel taucht auf, einer, der aus der Richtung der aufgehenden Sonne heraufsteigt. Offensichtlich bringt er ein Licht Gottes mitten hinein in die Schrecken und Katastrophen der Endzeit. Er führt das Siegel des lebendigen Gottes mit sich. Und damit will er jene Menschen versiegeln, die durch den Glauben an Jesus mit Gott versöhnt sind und die dadurch zu Gott gehören. Die Menschen der Antike kannten dieses Verfahren. So konnten leibeigene Diener, Soldaten oder auch Anhänger eines Kultes gekennzeichnet werden. Dieses Zeichen ihres Herrn, zu dem sie gehörten und der sie in gewisser Weise auch besaß, dieses Zeichen wurde unauslöschlich in die Haut eingeritzt, tätowiert oder geätzt. Mit diesem Zeichen standen die betroffenen Menschen aber auch gleichzeitig unter dem Schutz ihres Herrn. So hatten es wohl Johannes und seine ersten Leser und Hörer vor Augen, als sie nun von dem fünften Engel mit dem Siegel Gottes hörten. Und tatsächlich hat jener Engel auch genau diesen Auftrag von Gott erhalten. Er soll alle Knechte bzw. Diener Gottes an deren Stirnen kennzeichnen. Knechte bzw. Diener Gottes war schon am Anfang des Buches der Offenbarung der Ausdruck für die gesamte christliche Gemeinde, zu der sowohl Judenchristen als auch Christen nicht jüdischer Herkunft gehörten. Daher meint der Engel mit diesem Ausdruck wohl auch hier in Kapitel 7 das Gleiche. Bevor Gott also damit beginnt, die Gerichte der Endzeit auf die Erde loszulassen, will er alle kennzeichnen, die an seinen Sohn Jesus glauben. Und durch diese Kennzeichnung wird nicht nur deutlich, dass die Jesusleute felsenfest mit Gott verbunden sind und zu ihm gehören, sondern damit zeigt Gott auch unmissverständlich an: Meine Leute stehen unter meinem Schutz, sie sind mein Eigentum. Und wer sie antastet, der greift mich selbst an. In der Endzeit steht also jeder, der an Jesus glaubt, unter dem Schutz des guten Hirten, unter dem Schutz Gottes. Das bedeutet nicht, dass uns kein Leid geschieht. Aber es heißt, dass selbst das größte Leid in der Zeit des Endes uns nicht trennen kann von Gottes Liebe. Oder, wie Jesus formulierte, Meine Schafe hören auf meine Stimme, ich kenne sie und sie folgen mir. Ich gebe ihnen ewiges Leben. Sie werden niemals zugrunde gehen und niemand wird sie meiner Hand entreißen. Mein Vater, der sie mir gab, ist größer als alle und niemand kann sie der Hand meines Vaters entreißen. Damit kommen wir jetzt im Buch der Offenbarung im Kapitel 7 zu Vers 4. Da schreibt Johannes, der frühere Weggefährte und Freund von Jesus, und ich hörte die Zahl derer, die versiegelt wurden, 144.000, die versiegelt waren aus allen Stämmen Israels. Was wir auch schon vorher bei den Visionen im Buch der Offenbarung beobachten konnten, davon erfahren wir jetzt erneut. Johannes hört einen Hinweis zu dem, was er sieht, damit er das Geschaute richtig versteht. Wer zu Johannes spricht, bleibt offen. Das teilt er uns nicht mit. Doch das, was der alte Apostel hört, das hat er aufgeschrieben. Sinngemäß teilt er uns in Vers 4 mit: Dann hörte ich die Zahl derjenigen, die dieses Zeichen erhielten. Auf welche Weise die Engel aus den Versen 1 bis 3 nun die einzelnen Christen kennzeichnen, also mit dem Siegel Gottes versehen, das bleibt ebenfalls unerwähnt. Stattdessen wird Johannes durch das, was er nun hört, auf etwas ganz anderes aufmerksam gemacht, nämlich darauf, wer denn diejenigen sind, die Gott von seinen Engeln als sein Eigentum kennzeichnen lässt, als diejenigen Menschen, die unwiderruflich zu ihm gehören und die in der Endzeit unter seinem besonderen Schutz stehen. Dabei fällt auf, dass Johannes zunächst einmal davon spricht, dass ihm die Zahl der gekennzeichneten Menschen offenbart wird. Doch wir werden gleich noch hören, dass eben auch diese Zahl der Versiegelten ein Hinweis darauf ist, wen Gott mit seinem Zeichen unter seinen Schutz stellt. Wichtig ist an dieser Stelle auf jeden Fall die Beobachtung, dass die Zahl der versiegelten Menschen dem Johannes genannt wird. Sie wird ihm offenbart. Johannes hat nicht gezählt, wie viele Menschen nun in der Vision von den Engeln gekennzeichnet werden. Das wäre ihm wohl auch gar nicht möglich gewesen. Wir gehen heute auch immer wieder mit riesigen Zahlen um, zum Beispiel mit Millionen oder gar Milliarden. Da erscheinen uns Zahlen wie 144.000 in Vers 4 noch recht überschaubar. Aber vielleicht waren Sie, liebe Hörer, schon einmal in einem großen Sportstadion mit 50.000 oder 70.000 Zuschauern. Dann haben Sie eine Ahnung davon, dass 144.000 lebendige Menschen eine beeindruckend große Menge ist. Und es ist nicht menschenmöglich, sie wirklich zu zählen. Das sollten wir bei der Zahl 144.000 in Vers 4 berücksichtigen. Die Größe einer derart umfangreichen Menschenmenge ist nicht einfach durch Nachzählen zu bestimmen. Dafür ist ihre Anzahl einfach zu groß. Wir sollten deshalb auch nicht vorschnell zu dem Schluss kommen, dass es sich bei der hier genannten Menschenmenge nicht um die große Volksmenge handelt, von der in Vers 9 die Rede ist und von der Johannes schreibt, niemand konnte sie zählen. Denn dort betont Johannes ausdrücklich, dass er die große Menschenmenge sieht. Und die Menge, die er dort sieht, ist so groß, dass er sie eben nicht zählen kann. Deutlich weist Johannes in Vers 4 darauf hin, er hört die Zahl derjenigen, die die Engel kennzeichnen. Die Zahl wurde ihm also geoffenbart. Auch in Kapitel 13 berichtet uns Johannes von einer Zahl, die ihm ebenfalls offenbart wird. Und auch bei dieser Zahl in Kapitel 13 kommt es nicht auf den mathematischen Zahlenwert an, sondern die Zahl steht für einen Namen, worauf Johannes ausdrücklich hinweist. Es war ein durchaus übliches Verfahren in der Antike, den Namen durch eine Zahl auszudrücken. Und so verhält es sich wohl auch hier in Kapitel 7, Vers 4. Die Stimme offenbart dem Johannes eine Zahl und nennt in diesem Zusammenhang auch gleich den dazugehörigen Namen. 144.000 Versiegelte aus allen Stämmen der Söhne Israels. So schreibt Johannes in Vers 4. Allem Anschein nach geht es also bei der Zahl der versiegelten Menschen um deren Namen. Es geht darum, wer sie sind, was sie ausmacht und was dazu führt, dass Gott sie zu seinem Eigentum erklärt und sie für die gesamte Endzeit unter seinen Schutz stellt. Es scheint dabei wenig von Interesse zu sein, wie viele Köpfe die Menge derjenigen zählt, die Gott mit seinem Zeichen versieht. Auch wenn die Zahl 144.000 nicht ausdrücklich so im Alten Testament erscheint, ist es im Zusammenhang von Kapitel 7 doch eindeutig. Diese Zahl stellt einen engen Zusammenhang her zum Volk Gottes des Alten Testaments, dem Volk Israel mit seinen 12 Stämmen. Die Beziehung zwischen der Zahl 144.000 und den 12 Stämmen Israels, die in den folgenden Versen ja alle namentlich aufgelistet werden, diese Beziehung ist derart offensichtlich, dass sie eigentlich nicht zu übersehen ist. Ausgehend von den 12 Stämmen Israels ist die 12 das grundlegende Fundament der genannten Zahl 144.000. Das Volk der 12 Stämme Israels, das Gott in der Person ihres Urahns Abraham erwählt hat, ist nämlich der Grundstock, die Basis, das Fundament für die Schar der Versiegelten hier in Vers 4. Wird die 12 nun mit 12 multipliziert, vervielfacht, gelangen wir zu der Zahl 144. In der Antike stand diese Zahl 12 mal 12 bzw. 12 zum Quadrat für die ideale Vollendung. In unserem Zusammenhang bedeutet das demnach, die Zahl 144 bezeichnet die vollständige Gesamtheit des Volkes Gottes. Das ist die Gemeinde Gottes in ihrer idealen Ausdehnung. Sprich, hierin sind alle Menschen versammelt, die Gott zu sich gerufen hat und die diesem Ruf Gottes gefolgt sind. Das ursprüngliche Gottesvolk Israel erreicht mit der Bezeichnung 144 seine ideale Fülle. Das ist Israel in seiner umfassenden Vollendung. Das ist das Gottesvolk in seiner abschließenden Fülle. Für mich steckt darin auch bereits der Hinweis auf die Menschen nichtjüdischer Herkunft, die zum Glauben an Jesus gekommen sind oder noch kommen werden. Zum Glauben an Jesus, der ja der Messias Israels ist, also der Retter der ganzen Welt. Nun wird in Vers 4 die 12 mal 12 noch gesteigert. Die 144 wird vertausendfacht. Und erst jetzt sind wir bei der offenbarten Zahl angelangt, 144.000. Die Zahl 1000 ist in der Bibel vielfach Ausdruck für große und wohl auch unübersehbare Mengen. Somit weist die Zahl 144.000 offenbar auf die größtmögliche Vervielfältigung des ursprünglichen Gottesvolkes hin. Daher macht es wenig Sinn, hier an eine besondere Auslese innerhalb der christlichen Gemeinde zu denken. Nein, es ist die ganze Gemeinde von Jesus Christus, die hier als Gottes Eigentum gekennzeichnet wird. Es ist die ganze christliche Gemeinde aus Judenchristen und Christen nichtjüdischer Abstammung, die mit dem Siegel Gottes unter seinen Schutz gestellt werden. Dabei ist ihr Ursprung nach wie vor das Volk der 12 Stämme Israels und geht nun doch darüber hinaus. Denn der Retter Israels, Jesus Christus, ist nun auch zum Retter der ganzen Welt geworden. Und dorthin hat er deshalb auch seine Leute gesandt. Mit diesem eindrücklichen Bild vom Versiegeln seiner gesamten Gemeinde veranschaulicht Jesus seinem Nachfolger Johannes noch einmal, es gilt nach wie vor, was er schon vor Jahren in Jerusalem gesagt hatte. Keiner von ihnen ist verloren gegangen. Ich habe sie bewahrt. Mit Jesus erweitert sich also das Volk Gottes, und zwar hin zur neutestamentlichen Gemeinde, die wohlgemerkt aus Juden und Nichtjuden besteht, nämlich denen, die zum Glauben an den Christus Gottes gekommen sind, zum Glauben an den Messias des Volkes Israel. Dadurch wird das ursprüngliche Gottesvolk des Alten Testaments nun zu einem vollständigen Ganzen, was die kommenden Verse 5 bis 8 noch einmal ausführlich veranschaulichen. Die nicht näher bezeichnete Stimme, von der Johannes in Vers 4 berichtet, offenbarte ihm zunächst die Zahl, die die gekennzeichneten Menschen näher beschreibt. Ihre Zahl ist die 144.000, und diese Zahl umschreibt bildhaft die kennzeichnenden Eigenschaften eines Volkes. Und der Name dieses Volkes wird dem Johannes ebenfalls enthüllt. Der Name ist Israel, oder wie Johannes in Vers 4 schreibt, alle Stämme Israels. Nun zeigt das Neue Testament sehr deutlich, dass der Name Israel zur Zeit der ersten Christen ein Ehrentitel für die Gemeinde Jesu aus Juden und Nichtjuden gewesen ist. Besonders Paulus, selbst Jude und leidenschaftlicher Nachfolger von Jesus, betont das immer wieder. Wer an Jesus glaubt, ist ein Nachkomme Abrahams. Wer zu Jesus Christus gehört, hat durch den Heiligen Geist die wirkliche Beschneidung empfangen. Also das entscheidende Bundeszeichen zwischen Gott und seinem Volk Israel. Christen gehören also zweifelsohne zu dem lebendigen Gott und damit zu seinem Volk. Und Paulus schließt daraus, weil Christen diese inwendige Beschneidung des Herzens empfangen haben, sind sie im Grunde genommen Juden, egal ob sie nun von Geburt an Juden sind oder nicht. Das heißt, durch ihren Glauben gehören Christen zum Gottesvolk, zum Volk Israel. Schließlich spricht Paulus die neutestamentliche Gemeinde sogar an als das Israel Gottes. Und im Buch der Offenbarung spricht Gott zu seiner Gemeinde, mein Volk. Doch wir sollten uns davor hüten zu meinen, die Gemeinde Jesu sei nun ein völlig neues Volk Gottes, ein zweites Israel, das das erste ersetzt. Ich meine, das ist ja gerade nicht der Fall. Die Gemeinde stellt vielmehr das erneuerte Israel dar. In dem einen und einzigen Volk Gottes, erwählt in Abraham, waren manche von dem lebendigen Gott abgefallen. Paulus, früher selbst einer der eifrigsten Verfolger der ersten Christen, vergleicht die Situation in seinem Brief an die Christen in Rom mit einem Ölbaum. Das Volk Israel stellt dort diesen Ölbaum dar, samt Wurzel, lebendigem Stamm und kraftvollen Ästen. Nun sind nicht alle Juden zum Glauben an Jesus gekommen. Das weiß Paulus sehr wohl und vergleicht diese nun mit einigen Zweigen, die aus dem lebendigen Ölbaum herausgebrochen worden sind. Offensichtlich hat Paulus dabei aber auch vor Augen, dass etliche Juden eben doch an Jesus glauben. Denn deutlich schreibt er, dass nur einige Zweige aus dem Baum herausgebrochen wurden, aber eben nicht alle. Es gehören also nach wie vor alle Juden zu dem Ölbaum, also zum Volk Gottes, die an Jesus glauben. Doch jetzt geschieht das Neue. Es werden zu dem Ölbaum, dem Volk Gottes, auch wilde Ölzweige hinzugefügt. Eingepfropft heißt das in der Sprache der Gärtner. Damit meint Paulus natürlich die nichtjüdischen Menschen, die zum Glauben an Jesus kommen. Diese sollen aber nicht überheblich werden gegenüber den Juden, die nicht an Jesus glauben und die nach dem Bild vom Ölbaum aus dem Volk Gottes herausgebrochen wurden. Denn Gott kann auch die nicht glaubenden Juden wieder einpfropfen, sobald sie zum Glauben an seinen Sohn Jesus kommen. Und die nichtjüdischen Christen sollen sich dessen bewusst sein. Als wilde Zweige leben sie von der Wurzel und der Lebenskraft des Baumes, nicht umgekehrt. Das Ganze ist ein sehr einfaches Bild dafür, wie sich das Volk Israel und die neutestamentliche Gemeinde zueinander verhalten. Im Prinzip ist die Gemeinde Jesu zunächst einmal das Volk Israel, das von Jesus wiederbelebt und erneuert wurde. Und alle Juden, die an ihn glauben, sind als Zweige fest mit diesem Gottesvolk verbunden. Aber das ist noch nicht der ganze Plan Gottes. Denn nun sollen auch Nichtjuden dazukommen. Die bisherige Gemeinde soll sich ganz gezielt aufmachen in die ganze Welt und alle Menschen einladen, an Jesus zu glauben. Und alle, die ihr Vertrauen auf Jesus setzten und sich durch sein Opfer mit Gott versöhnen lassen, die gehören dann auch zur Gemeinde. Oder, wie Paulus sagen würde, sie werden eingepfropft als wilde Zweige in den Ölbaum des Volkes Israel. So ist die Gemeinde des Neuen Testaments das erneuerte Israel, zu dem Juden und Nichtjuden gleichermaßen gehören. Wohlgemerkt, Juden und Nichtjuden, die zum Glauben an Jesus gekommen sind. Und bis zu dem Tag, an dem Jesus wiederkommen wird, um seine Herrschaft auch sichtbar durchzusetzen, bis zu diesem Tag ruft er Menschen an allen Orten der Welt, an ihn zu glauben. Sowohl Juden als auch Nichtjuden. Und so werden sie in seine Gemeinde eingegliedert, in das Israel Gottes. Aus den Briefen des Paulus wird aber auch deutlich, wie sehr er für dieses Verständnis von der Gemeinde Jesu kämpfen musste. Es galt, zahlreiche Widerstände zu überwinden, um den Gemeinden diese Sicht vom Wesen der Gemeinde zu vermitteln. Noch ein letzter Hinweis zu diesem Thema. In Kapitel 14 kommt die Zahl 144.000 noch einmal vor. Ebenfalls bezogen auf Menschen, die an der Stirn ein Zeichen tragen, nämlich den Namen Gottes und den des Lammes. Und dort heißt es sehr klar, die 144.000, die erkauft sind von der Erde, diese sind aus den Menschen für Gott und das Lamm erkauft worden. Erkaufen ist der eindeutige Ausdruck für das, was Jesus durch sein Opfer bewirkt hat, nämlich Menschen freizukaufen aus einer Welt, die Gott verloren hat, loszukaufen von den Mächten der Sünde und dieser Welt, um sie für Gott zu gewinnen. Die Menschen der Zahl 144.000 sind demnach eindeutig Christen. Und weiter heißt es hier, aus den Menschen kommen sie. Es heißt hier nicht aus den Juden. Es handelt sich bei ihnen also keineswegs ausschließlich um Juden, sondern um Menschen, zu denen Juden und Nichtjuden gleichermaßen zählen. Die Menge der versiegelten Menschen, die mit der Zahl 144.000 beschrieben werden, ist also offensichtlich die Gemeinde Jesu, das Israel Gottes, bestehend aus Juden und Nichtjuden. Doch das Reden der Stimme, von dem unser Bibeltext berichtet, ist noch nicht zu Ende. Ich lese noch einmal Vers 4 und dann weiter die Verse 5 bis 8. Und ich hörte die Zahl derer, die versiegelt wurden, 144.000, die versiegelt waren aus allen Stämmen Israels. Aus dem Stamm Juda 12.000 versiegelt, aus dem Stamm Ruben 12.000, aus dem Stamm Gad 12.000, aus dem Stamm Asser 12.000, aus dem Stamm Naphtali 12.000, aus dem Stamm Manasse 12.000, aus dem Stamm Simeon 12.000, aus dem Stamm Levi 12.000, aus dem Stamm Issachar 12.000, aus dem Stamm Sebulon 12.000, aus dem Stamm Josef 12.000, aus dem Stamm Benjamin 12.000 versiegelt. Johannes hört hier eine regelrechte Bestandsaufnahme des erneuerten Israels. Stamm für Stamm wird einzeln in aller Ausführlichkeit aufgelistet. Das verleiht der Aufzählung etwas Feierliches. Außerdem wird dadurch noch einmal die Gliederung der Zahl 144.000 anschaulich vor Augen geführt. Und die Vollständigkeit des erneuerten Gottesvolkes tritt sehr deutlich hervor. Alle 12 Stämme sind da. Alle 12 Stämme haben ihre Vollzahl erreicht, nämlich 12.000. Und da jeder Stamm einzeln genannt und dessen Vollständigkeit festgestellt wird, prägt sich der Eindruck noch fester ein. Alle sind da. Das Volk Gottes ist vollständig. Alle sind gekennzeichnet und keiner wurde vergessen. Es geht offensichtlich um den Eindruck dieser Vollständigkeit, nicht um den Zahlenwert von 144.000 Menschen. Dazu ist die Zahl einfach zu auffällig, nämlich 12 mal 12 mal 1000. Und wie auch sonst im Neuen Testament, so ist es auch hier. Wenn Gott seine Leute genau zählt, dann heißt das, fürchtet euch nicht, es geht keiner verloren. Dass die Stimme die Gemeinde Jesu als Volk aus 12 Stämmen beschreibt, geschieht so auch im Hebräerbrief. Dort werden die Christen ebenfalls angesprochen als die 12 Stämme in der Zerstreuung. Das war's mal wieder. Das war eine weitere Folge unserer Sendereihe durch die Bibel. Beim nächsten Mal geht's natürlich weiter im Buch der Offenbarung. Schön, wenn Sie wieder dabei sind. Bis dahin auf Wiederhören und seien Sie Gott befohlen.